Herr Jesus Christus, was wir da gesungen haben, das ist uns ganz, ganz wichtig, das dir zuzusingen. Und wir danken dir, dass wir dich so kennengelernt haben. Und dass wir dich so erfahren haben mit dieser unglaublich schönen, bedingungslosen Liebe, die uns ganz persönlich gilt und die den großen, universalen Horizont mit einschließt. Und wir danken dir, dass deine Zuwendung, deine Liebe uns erreicht hat. Das macht uns über die Maßen glücklich. Das gibt unserem Leben ein traumhaftes Fundament. Das stellt uns auf einen Weg zu einem Ziel, den wir nie mehr verlassen wollen. Und so danken wir dir, dass du am Anfang dieses Tages schon dastehst, als den, um den sich alles dreht. Und wir bitten dich, dass es im Lauf dieses Tages immer stärker, klarer, schöner, deutlicher wird, dass sich letzt alles um dich dreht. Herr Jesus, du bist die Mitte. Du bist die Mitte. Und wir bitten dich, dass nun der Prozess des Tages, dieser Durchlauf des Tages im Hören, Aufnehmen, Reden, Austauschen, dass er wirklich von dieser wunderschönen Kraft des Heiligen Geistes bestimmt ist, auf der Grundlage deiner Worte. Und deswegen hier ein Gottestag geschieht. Ein Tag, an dem Reich Gottes geschieht, gebaut wird, sich ereignet. Das ist unser Gebet. Wir können das nicht, wir haben das nicht. Aber wir haben dich. Und du gibst gerne und du bist reich und du hast die Fülle. Und so kommen mit unseren leeren Händen wir zu dir und bitten dich, dass du sie füllst mit Gutem, mit Lebendigem, mit Göttlichem, mit dem, was wirklich bleibt. Segne an jeden von uns an diesem Tag. Und dann schließen wir ganz bewusst auch an diesem Morgen die mit ein, die für uns heute hier tätig sind, in welcher Funktion und Rolle auch immer, dass du ebenfalls segensvoll in ihre Tätigkeit hineinwirkst. Wir befehlen dieses Haus und das Geschehen in diesem Haus dir an, bitten dich um bewahrenden Schutzraum und ehren dich, unseren Jesus Christus, unseren Gott. Amen. Das Ende vom Ich oder das Glück der Selbstlosigkeit, Selbstliebe, Kontra, Demut, so steht es über diesen Tag als Thema unseres Tagesseminars. Und ein klein wenig hatten Sie ja schon die Chance, so Ihre Assoziationen, Befürchtungen, Emotionen, Hoffnungen, biblischen Eindrücke weiterzugeben in Ihrer kleinen Mini-Austauschrunde, die da eben stattgefunden hat. Wunderbar. Was haben wir für diesen Tag geplant? Ganz, ganz grob an diesem Tag möchte ich gerne sehr bewusst heute keine lange Einleitung mit Warmlaufen machen, sondern sehr steil einsteigen. Erster großer Block heute Morgen, das Ich von Jesus, das Ich von Jesus. Und das soll es zuallererst gehen. Wie sieht das Jesus-Ich aus? Das ist der erste Punkt. Und wenn Sie den haben, dann haben Sie quasi das Herzstück, von dem aus alles andere zu bedenken ist. Und dann gehen wir erst einen Schritt zurück und machen die ganzen Zwischenschritte, die wahrscheinlich in ihren Assoziationen, Befürchtungen, Hoffnungen, Emotionen sich verborgen halten. Also, und dann im zweiten großen Hauptteil möchten wir uns dann um unser Ich kümmern. Also dann geht es um mein Ich und seine besondere Geschichte, seine Prägung, seinen Weg. Wenn vom Ende des Ichs die Rede ist, dann ist das Ende meines Ichs gemeint, also ist das der zweite große Hauptteil. Und der dritte Hauptteil muss sein, so hoffe ich, dass es auch dann so wird, nämlich wir brauchen einen Praxisraum an Erfahrungen. Wir müssen ja irgendwie rein, dass das jetzt sich auch ins Leben hineinführen lässt. Und dazu liefert uns tatsächlich die Bibel eine Fülle von biografischen Anknüpfungspunkten als auch von Modellen, wie das nun aussehen kann, was wir als Thema formuliert haben. Also wir haben eine ganz schlichte Dreiergliederung mit einem kleinen Zwischenstep. Ja? Das Jesus-Ich, Zwischenschritte, mein Ich, Praxisraum. Und dann ist 16:30. So ungefähr ist der Gedankengang gedacht. Also steiler Einstieg. Steiler Einstieg heißt, das Entscheidende an diesem Thema, was wir heute zu sagen haben, hat mit Jesus zu tun. Das Entscheidende, was wir heute zu sagen haben, hat mit Jesus zu tun. Wenn das Thema das Ende vom Ich oder das Glück der Selbstlosigkeit lautet, dann landen Sie so dermaßen schnell bei Jesus, Sie können gar nichts mehr tun. Denn das zieht Sie förmlich genau zu ihm, zur Hauptperson hin. Denn was für ein Ich hatte denn dieser Jesus, der für uns die absolute Mitte darstellt? Und Sie haben ja schon jetzt, indem ich Ihnen diese Lieder vorgeschlagen habe zu singen, eine Richtung, und wir sind ja nicht irgendwo, wir sind ja mitten in der Passionszeit, und jetzt wissen Sie, das ist natürlich jetzt der Schlüssel für dieses Thema. Es ist der Schlüssel für dieses Thema. Und deswegen lade ich Sie ein, als allererstes heute Morgen mit mir ein Stückchen aus dem Christus-Hymnus in Erinnerung zu rufen. Das heißt, Sie landen im Philipperbrief im 2. Kapitel und dort in den Versen 5 bis 11. Das ist so ein klassischer Text, und mit dem steigen wir heute Vormittag ein. Paulus schreibt: Seid so unter euch gesinnt, habt diese Ausrichtung, habt diese Prägung. Da findet ja schon etwas Fantastisches statt. Da findet ja eine Verbindung statt zwischen dem Jesus-Ich, das wir jetzt gerade bedenken, und meinem Ich. Habt diese Gesinnung, wie es auch der Gemeinschaft, die ihr jetzt in Christus Jesus habt, entspricht. Das heißt, der Vordersatz ist entscheidend wichtig. Doppelpunkt: Was ist denn jetzt das, was den Christus kennzeichnet? Und jetzt bringt uns hier der Apostel Paulus den berühmten Christus-Hymnus. Wir wissen nicht, ob es sein Hymnus ist, also ob Paulus diesen Text geschrieben hat oder ob Paulus hier einen anderen Text zitiert und in den Philipperbrief hineinnimmt. So oder so, ganz genial, wir hören die Stimme aus Philipper 2 ab Vers 6. Er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass im Namen von Jesus Christus sich alle Zungen bekennen sollen, dass er der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, 5 bis 11. Für uns natürlich heute insbesondere diese ersten Verse ganz, ganz wesentlich. Es ist eine Entscheidung gewesen von Jesus Christus, diesen außergewöhnlichen, einzigartigen Weg zu gehen. Es gibt keine andere Person, es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Entscheidung, die eine größere, umfassendere, universale Bedeutung hat als das, was wir gerade jetzt hier in Philipper 2, 5 fortfolgende gelesen haben. Das ist Jesus pur. Das ist sein Ich pur. Das ist sein Weg in Reinform, so wie wir ihn jetzt hier in diesem Text haben. Und wenn wir jetzt das nachspüren, dann merken wir, dass hier uns Jesus beschrieben wird als der, der gottgleich ist und sein wird und der in seiner Gottgleichheit dieses Gottessein, dieses Herrlichsein, dieses unwahrscheinlich Hochsein, Großsein tief aus einer freien, willentlichen Entscheidung abgelegt hat. Es war seine Entscheidung, es war sein Gehorsam, es war der Akt seiner Liebe zum Vater und zu uns, dass er das getan hat. Also unter Absehung dessen, was zu seiner Persönlichkeit gehört, ging er einen ganz anderen Weg. Er ging den Weg des darüber hinaus. Er war ja schon der, der in einer unwahrscheinlichen Herrlichkeit und Liebesgemeinschaft mit dem Vater unterwegs war. Und nun entscheidet er sich, ich gehe diesen Weg. Er, Begrifflichkeit, Lutherdeutsch, entäußerte sich selbst. Also unter Absehung, jetzt kommt unser Thema, unter Absehung von seinem Ich. Unter Absehung von seinem Ich, was zu ihm gehörte, was ihm tatsächlich seine Personalität ausmachte. Unter Absehung von seinem Ich ging er aus diesem Raum heraus, erniedrigte sich und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und tatsächlich gehorsam, sogar noch gehorsam bis zum Tod. Und noch zu einem ganz spezifischen Tod, nämlich zum Tod am Kreuz. Das ist dieser Weg, der uns hier beschrieben wird. Und natürlich steht das vor uns als absolute Mitte unserer christologischen Erkenntnis und Sicht. So ist unser Christus. So ist Jesus der Christus. So ist Gott. So ist Gott. Das ist das, was natürlich am Anfang, ich habe ja einen steilen Einstieg Ihnen versprochen, was am Anfang erst einmal in einer Höhe dasteht, wo wir sagen, huch, da bin ich jetzt ja ganz, ganz, ganz woanders. Richtig, dürfen Sie auch sein mit mir. Ganz, ganz woanders. Aber wir müssen und wollen das an den Anfang setzen, denn das ist natürlich die absolute Mitte, das ist das Zentrum, das ist das Herz. Das ist Jesus. Jesus in seiner Selbstaufgabe. Jesus in seiner Erniedrigung. Jesus in seinem Passionsweg. Der steht hier da. Natürlich, das wissen Sie auch. Wir könnten jetzt eine ganze Reihe weiterer Bibelstellen dazu nehmen. Die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl. Ich habe noch einen dazu genommen, ein Wort von Jesus selbst und lande mit Ihnen jetzt im zweiten Text im Johannes Kapitel 12 in den Versen 24 fortfolgende. Da sind Sie in den johannäischen Abschiedsreden dann fast dran und dort haben wir dann ein Wort, das Jesus uns gesagt hat und Jesus sagt es dann so: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und dann, nächster Satz, wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Und dritter Satz, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Drei Fundamentalsätze, die Jesus hier sagt. Der erste ist natürlich der, der am ersten anknüpft an Philipper 2, hier mit dem Bild von dem Weizenkorn, dessen Zweck es gerade nicht ist, so zu bleiben, wie es ist. Und der Zweck des Weizenkorns kommt erst dann in seiner ganzen Schönheit und Kraft zur Wirkung, wenn es erstirbt, wenn es sich quasi aufgibt, wenn es nicht mehr da ist. Dann und nur dann und nur in dieser Funktion des Aufgebens bringt es viel Frucht. Erster Satz. Und wir stehen vor uns das Kreuz, wir sehen vor uns Jesus Christus und wir sagen, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wenn ich Jesus ansage und Jesus anschaue, muss ich sagen, so ist es, ganz eindeutig. Wäre er da geblieben, wo er war, säßen wir alle heute nicht hier. Ja, das ist ganz eindeutig. Hätte er nicht diesen Schritt gewagt, des Gehorsams, der Liebe zu seinem Vater und zu uns, und wäre auf diese Welt gekommen, hätte sich entäußert, hätte unter Absehung seines Ichs diesen Weg nicht gewählt, wäre das alles nicht geschehen, was schon geschehen ist und noch geschehen wird. Das heißt, tatsächlich ganz eindeutig, dieser Weg, diese Weizenkornpassage, diese Weizenkornaufgabe hat unglaubliche Frucht gebracht. Das ist jetzt schon, nach 2000 Jahren, das ist ja keine Zeit für Gott, nach nur 2000 Jahren schon eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Und Sie und ich gehören zu seinem Erfolg. Sie und ich gehören zu denen, die er dadurch gewonnen hat, die dadurch auf seiner Seite sind. Man könnte es ganz pointiert in der Jesus-Christologie so formulieren, dass ich verloren, die Welt gewonnen. Ja? Dass ich verloren sein, ich verloren der Selbstaufgabe und gleichzeitig aber die Welt, Sie und mich, Menschen gewonnen. Ein universaler Ansatz, der tatsächlich in der Tat von Jesus Christus drinsteckt. Und jetzt ist das Interessante, dass Jesus in Johannes 12, Vers 24 schon in den zwei folgenden Sätzen, in 25 und 26, ja zwei Felder mit reinnimmt, die man ja nicht unbedingt gleich mitdenken müsste. Nämlich, er nimmt in 25 sich / uns mit ins Visier. Man kann es auf ihn beziehen. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Das kann man noch auf ihn beziehen. Wir wissen schon, wir kennen dieses Wort ja auch aus anderen Textpassagen des Evangeliums, wo es nicht auf Jesus zugespitzt gesagt war, sondern auf uns. Das heißt, Jesus nimmt schon Johannes 12, 24, 25 nicht nur seine Lebensweise ins Visier, sondern verbindet seine Lebensweise in einer Parallelität mit unserer Lebensweise. Er sagt, das, was ich da gelebt habe, ist übrigens nicht nur meine Sache, des Christus Sache, sondern da ist ein geistliches Prinzip dahinter. Stopp, kein psychologisches Prinzip. Ein geistliches Prinzip dahinter, das sich nun in besonderer Weise im Leben derer entfalten wird, die zu mir gehören. Satz 26, denn wer mir dienen will, wer mit mir in einer Connection, einer Beziehung ist, der folge jetzt auch mir nach, wie ich's gemacht habe. Und wo ich bin, wo ist er denn? Auf dem Weg der Erniedrigung, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Er wird also diesen Weg, genau diesen Weg, diese Einstellung bestätigen. Die zweite Hälfte von Philipper 2. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das heißt, hier kommen ganz wesentliche Aspekte in Johannes 12, 24 fortfolgende mit rein. Und Sie ahnen schon, das wird irgendwo nach dem Mittagessen bei Ihnen ankommen. Also das ist jetzt quasi schon, da leuchtet es schon durch, nach unserem steilen Einstieg, dass da eine Verbindung besteht zwischen dem Christus-Ich und meinem Ich. Wie kann ich diese Verbindung denn klar kriegen? Darum wird es nachher gehen. Aber erst einmal wollen wir diesen Jesus anschauen. Wenn wir uns den Jesus anschauen, sehen wir ein traumhaft schönes Ich. Korrekt? Ein traumhaft schönes Ich. Ein traumhaft schönes Ich. Und die Schönheit dieses Ichs kommt ja, oh Überraschung, insbesondere zum Strahlen in den Herrlichkeitsbildern auf seinem Thron. Nein. Es kommt interessanterweise insbesondere zum Strahlen an dem Ort größter Erniedrigung und Selbstauflösung. Nirgendwo sieht Jesus schöner aus, in Anführungszeichen, bei aller äußeren Schwierigkeit, als in der Tat am Kreuz auf Golgatha. Ist das nicht ein starker Erkenntnis und Gedankengang? Ich weiß, stimme Ihnen gerne zu, ganz anders als was so normalerweise durch unser säkulares, religiöses Umfeld wabert. Aber das ist ja auch nicht unser Ziel. Unser Ziel ist ja zu gucken, was denkt denn Gott? Was denkt denn die Bibel? Was offenbart uns denn der Allmächtige? Und der Allmächtige sagt, schaut doch einmal die Schönheit des Ichs von Jesus an. Und ich sage, Herr Jesus, wenn ich das jetzt begreife, dann muss ich sagen, das Antlitz deiner Liebe strahlt nirgendwo so schön, so stark, so hell, wie in dieser Tat, die du am Kreuz auf Golgatha vollbracht hast. Wenn ich irgendwo den Kern vom Kern vom Kern finde in der Jesusperson, dann am Karfreitagnachmittag. Tatsächlich. Herr Jesus, das ist unglaublich. Wie schön bist du. Wenn man das im Kopf hat, entdeckt man das ja tatsächlich, dass ich von Jesus, dass ich seiner Personalität bei aller Hingabe sich nicht aufgelöst hat. Das Ich von Jesus hat bei aller Hingabe sich nicht aufgelöst. Es ist in diesem Prozess aber schöner geworden. Das ist ja ein Geheimnis. Durch Hingabe, durch Ende vom Ich, durch Selbstlosigkeit, kein Ich-Verlust in dem Sinn, sondern ich gewinne auf einer anderen Dimension. Halten Sie es fest, halten Sie es fest, halten Sie es fest. Es geht also nicht um eine in dem Sinn Ich-Zerstörung oder Entpersonalisierung oder eine möglichste Minimierung, bis es quietscht, bei Ihnen und bei mir. Es geht um das Nachvollziehen dieses Kerngedankens im Christentum, im Glauben. Der, der für uns die absolute Mitte darstellt, allen Denkens, allen Seins, hat in seiner Selbstlosigkeit, in der Hingabe seines Ichs, sein Ich nicht verloren, sondern es gewonnen und das Ich von diesem Jesus wurde zu einem umfassenden Wir. Zu einem umfassenden Wir. Wodurch? Wodurch? Indem er sein Ich festgehalten hat? Nein, eben genau nicht. Weizenkorn, in der Abwesenheit. Absehung vom Festhalten und der bewussten Bejahung eines Entsagungsprozesses kam es zum Mehrwert und zum eigentlichen Gewinn. Bitte, bitte, bitte halten Sie es fest. Bitte halten Sie es fest. Denn wenn wir das begreifen, dann entdecken wir, ja, an diesem Jesus ist eigentlich alles komplett anders, als was man sonst in den Systemen und Prinzipien von unseren Weltumständen sonst so drauf hat. Das ist nicht das Normale. Und darum wird dieser Jesus auch immer der ganz andere sein. Er wird immer der ganz andere sein. Bei ihm stehen Dinge tatsächlich auf dem Kopf. Und wir kommen gleich noch drauf, warum bei uns das alles andersrum ist als bei ihm. Warum wir so anders ticken, als er tickt. Also, das ist eine. Der nächste Gedankengang, den ich Ihnen gerne zu Jesus sagen möchte, ist natürlich, sehen Sie Jesus in dem Sinn, dass er unglücklich ist. Was immer Glück meint, ist eine schwierige Definition. Ist Jesus der, der sagt, was für eine Fehlentscheidung war es, auf diese Erde zu kommen? Sind Jesus als den, der sagt, ich muss es unbedingt darauf achten, dass ich wieder in eine Ausgewogenheit rauskomme? Ganz eigenartig, verstehen Sie mich nicht falsch. Wir kommen nachher noch auf diese Thematik, die ja wichtig ist. Aber Sie sehen ihn, ganz interessant, unglaublich reich. Mann ist der reich. Da geht er diesen wahnsinnigen Weg, diesen komplett irrsinnigen Weg. Und wir begleiten ihn ja in diesen Wochen, in den Bibellesungen und Gottesdiensten und Passionsandachten. Wir begleiten ihn ja wieder und stehen wieder davor und denken, ist der komplette Wahnsinn? Was mit dieser Seele, was mit diesem Ich, was mit dieser Person geschehen ist? In einer Selbstaufgabe? Und entdecken ihn gleichzeitig in all den Texten als den Reichsten in der ganzen Truppe. Da kommt doch kein Pharisäer mit. Da kommt doch kein Hohepriester mit. Da kommt doch kein Pilatus mit. Die können doch in keiner Weise das Wasser reichen, obwohl er in all diesen Gesprächen, Dialogen, Verhandlungswelten ist er immer der Doofe, immer der Letzte. Und gleichzeitig wissen wir, wir schauen an und sagen, keiner ist so reich wie er, keiner ist so reich wie er. Wie reich ist Jesus? Wie reich ist Jesus? Und bitte bedenken Sie das für Ihre Wahrnehmung von diesem Ich. Sie müssen, dürfen, können dieses Ich von Jesus sich anschauen. Dieses Ich vom Kreuz auf Golgatha. Das ist ein unglaubliches Ich. Dieses Ich führt ja dann dazu, 1. Korinther 15, Sie können lesen ab 24, 1. Korinther 15 ab 24, da sagt das Paulus dann so, diese Tat vom Kreuz, jetzt muss ich den Vers nochmal mir anschauen, was habe ich gesagt? 24, 1. Korinther 15, 24 bis 28. Diese Tat vom Kreuz hatte ja Auswirkungen, die in die Zukunft der Heilsgeschichte hineinreichen. Ihm, diesem Sohn, wird durch die Tat vom Kreuz die komplette Herrschaft des Gottesreiches offeriert. Ihm gehört absolut alles. Der Vater, für die Part 2, Sie haben es ja gehört, übergibt dem Sohn komplett alles. Alles landet beim Sohn. Und das ist etwas, was nun für uns tief bewegend ist, dass wenn jetzt dieser Sohn mit seinem wunderschönen Ich, das wir ein klein wenig kennengelernt haben, wenn dieser Sohn mit diesem wunderschönen Ich jetzt ankommt und alle Herrschaft bei ihm ist, komplett alle Herrschaft, dann versucht natürlich jetzt der Sohn, diese komplette Herrschaft bei sich zu halten. Nein, Sie nicken, Sie sind schon ganz entsetzt. Sie denken jetzt, nein, natürlich, was macht er denn jetzt? Das komplette Set, das jetzt ihm gehört, übergibt er dem Vater. Und wir würden sagen, oh, grober Fehler. Wer Macht hat, muss Macht behalten. Und merken Sie, komplett anderes Denksystem. Komplett anderes Denksystem. Jetzt hat er endlich alles. Und er gibt die gesamte Herrschaft an den Vater. Der Vater hat ihm alles gegeben und der Sohn sagt, bete. Endergebnis, auf dass Gott sei alles in allem. Das heißt, wir entdecken ein Grundprinzip, ein göttliches Grundprinzip, das nicht zu vergleichen ist mit dem Grundprinzip, nach dem diese Welt und ihr und mein Herz funktioniert. Ihr und mein Herz und diese Welt funktioniert genau andersrum, als wie Gott funktioniert. Das heißt, das kann gar nicht klappen. Das zwischen Ihnen und ihm kann nicht klappen. Weil er ist ganz anders. Er ist ganz anders. Und die Systematik des Himmels ist total anders als die Systematik dieser Erde. Sie können diese beiden Prinzipien nicht miteinander in Einklang bringen. Da ticken zwei unterschiedliche Universen, zwei unterschiedliche Weltanschauungen, zwei unterschiedliche Ideologien, zwei unterschiedliche Geister, zwei unterschiedliche Systeme, das Ich, die Welt, das Dasein zu bestimmen. Das muss uns in der Schärfe sehr klar sein, sonst eiern wir beständig rum. Wie Gott tickt, ist komplett anders, wie die Welt tickt. Wie er regiert in Selbsthingabe und Liebe und Erniedrigung, ist komplett anders, als wie unser System läuft. Und deswegen haben wir ununterbrochen Schwierigkeiten mit der Jesusart. Und es ist schön, wenn Sie das merken, dass die Jesusart und Sie irgendwie, Sie laufen nicht gleich. Sie laufen nicht gleich. Sie versuchen da wieder so einen Mix. Sie versuchen, die beiden zusammenzukriegen. Die laufen nicht gleich. Jesus läuft anders als ich. Hey Jesus, aber wenn ich dich anschaue, dann muss ich natürlich sagen, wenn ich das mit dem anderen System vergleiche, das ist ja traumhaft. Hey Jesus, wenn ich dich anschaue, das ist ja phänomenal. Das ist ja göttlich. Und was du getan hast, ist nicht nur sensationell, sondern wenn ich merke, was das gebracht hat, dann stehe ich plötzlich da mit meiner kleinen innerweltlichen Weltanschauung und merke, ich bin der Depp. Ich bin der Depp. Ich dachte, mit meinem System wäre ich auf der Gewinnerseite. Deswegen mache ich es doch. Und jetzt merke ich, wenn ich zu Jesus komme und die anschaue, Andreas, du bist auf der Verliererseite, schau ihn doch an. Der ist so anders. Und deswegen brauchen wir das am Anfang, verstehen Sie? Wir brauchen das am Anfang. Denn von dem kommt die Ableitung. Und nicht umgekehrt. Von dem kommt die Ableitung zu uns. Und deswegen muss das an den Anfang. Wir müssen immer und immer wieder zu diesem ganz anderen Herz, diesem Jesus-Herz zurück und zu diesen Grundgedanken, die darin stecken. Und nur wenn wir in dieser ganz anderen, ich gebe es zu, fremden, reinen, göttlichen, himmlischen Welt und Sphäre prinzipiell uns andocken, nur dann machen wir eine vernünftige Ableitung. Ich hoffe, dass Sie den Gedankengang mitgehen können, denn eine der Hauptproblematiken bei dem Thema ist, dass wir einen Eintopf kochen für unser alltägliches Leben, der sich als nicht gesundheitsförderlich erweist. Und der Eintopf, den wir kochen, ist von allem ein bisschen. Und das von allem ein bisschen führt zu extremen Magenverstimmungen. Und dann merken wir manches Mal im Vollzug unserer Jesus-Nachfolge, nee, aber das ist doch auch und das doch auch. Ich muss das Original sehen und das Original in ganzer Klarheit und Schönheit sehen und dann biblisch sauber ableiten. Was heißt das jetzt für mich? Aber erst einmal Jesus anschauen. Philipper 2, Johannes 12, 1. Korinther 15. Das ist das Ich von Jesus. Göttlich, schön, traumhaft. Nirgendwo ist Jesus schöner mit seinem Ich als am Karfreitagnachmittag. Denken Sie das bitte konsequent durch. Und jetzt Stimmungswechsel. Stimmungswechsel im Sinn von, ich habe da so ein paar Zwischenschritte. Die Zwischenschritte, bevor wir weitergehen, sind natürlich zum Beispiel diese ganz wichtige Frage, wie kamen wir eigentlich zu diesem Thema auf der Lahö? Wie kamen wir zu diesem Thema auf der Lahö? Und ich muss Ihnen sagen, ja, tatsächlich, es ist so ein, man hat ja so als Gemeindeleitung so ein Radar, so ein geistliches Radar. Man sondiert so die Community und nimmt dann die unterschiedlichsten Elemente auf und dann sammelt man das so ein bisschen. Und wenn nicht nur einer das Radar ist, sondern dann so 10, 20 Radargeräte das sondieren, dann kommt irgendwann mal so ein gesamter Eindruck an. Und der gesammelte Eindruck war, die Beobachtung, die Wahrnehmungen ist, kann es sein, dass wir in unserer Begleitung von Menschen, von Christen? Kann es sein, dass wir in unserer Sichtweise von dem, was in einem Leben zu geschehen hat? Kann es sein, dass wir in dem, was man als Persönlichkeitsentwicklung oder im Bereich des Mentoring wahrnimmt, alles ganz, ganz wichtig, kann es sein, dass wir da vielleicht phasenweise, ich formuliere es vorsichtig und Sie spüren, ich will da nicht irgendwie den Stab über irgendwas brechen, zu kurz denken, zu klein denken, zu wenig denken. Also nicht wenig im Sinn wenig denken, sondern für den Einzelnen zu wenig denken. Wir rechnen mit zu wenig für ihn. Kann es sein, dass wir uns als Jesus-Leute zu stark auf ein innerweltliches System eingelassen haben, das anteilig wesentlich und wichtig ist, aber wenn es nicht in der Dichte inspiriert ist von dem, was wir in Punkt 1 haben, letztendlich uns Jesus-Leute unbefriedigt zurücklässt. Weil auf Dauer wir ein Gespür entwickeln, dieses Ja-Aber-Gespür, kennen Sie das? Dieses ist schon okay, aber ist das jetzt wirklich, ist das das, was Jesus so gedacht hat? Und dann kommen diese ganzen Fragen, die kommen dann, verstehen Sie, ist das die eigentlich letzte bestimmende Frage für Jesus, Leute? Wie dient mir das System? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie findet ein Prozess meiner Persönlichkeitsentfaltung statt? Und jeden Satz, den ich sage, ich hoffe, Sie verstehen mich gut, ist halb richtig. Verstehen Sie mich? Er ist halb richtig, aber wenn das Modell, mit dem ich diesen Satz sage, nicht von Jesus und seinem Ich und seinem Sein bestimmt ist, dann wird es so schwierig. Wir haben gestern Abend, ja, wir haben hier Rüberbriefvorlesung gerade und es gibt einen guten Satz von Karl Barth und Karl Barth hat es einmal so formuliert, er konnte ja auch so ein bisschen kantig sein, also er hat es dann so formuliert, manchmal hilft ja kantig, damit man sich ein bisschen auseinandersetzen muss. Was immer mit Ich anfängt, muss auch mit Ich weiterfahren und wird im Ich enden. Und er meint das negativ, das ist ja klar. Ja? Und er meint ja gar nicht das Motto, vergiss dein Ich. Sondern er sagt, wenn deine Methodik nur in diesem System funktioniert, dann läufst du dich heiß. Und dann kommst du aus diesem System letztendlich nicht raus. Als wir diese Einladung ausgeschrieben haben, da haben wir ja ein Zitat in unseren Gemeindemitteilungen, ich habe es extra mir nochmal geben lassen, ein Zitat von Martin Schleske mit aufgeführt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Martin Schleske kennt, diesen Violinbaumeister und begabten Mann aus seiner Welt, der ist auch Physiker und alles Mögliche, aus seiner Welt, plus dieser Musikwelt, plus Bibelgeist und Christ, interessante Aphorismen, geistliche Texte zu formulieren. Wunderbar. Und er schreibt, wir drehen uns viel um uns selbst und wundern uns, dass wir irgendwie nicht weiterkommen. Sich um sich selbst zu drehen, ist ja eine Form der Bewegung. Aber sie ist kein Weg. Sie führt uns nicht voran. Es macht die Seele schwindelig. Ich hoffe, dass wir mit uns einig sind. Alles ganz wichtige Fragestellungen. Nur stehen Sie den Ansatz ein bisschen in den Zwischenschritten. Ist es zu klein, zu kurz, zu wenig? Und natürlich dann sofort der Gedankengang. Aber fast die Befürchtung, spüren Sie sie? Die Befürchtung. Aber wenn ich mich auf das Jesus-System, auf die Jesus-Welt einlasse, komme ich dann vielleicht zu kurz? Komme ich noch auf meine Kosten? Bin ich denn nachher dann nicht der Depp? Stehe ich nachher nicht furchtbar arm und blöde da? Ist es denn nicht klüger, die Diversifikation? Ein bisschen das, ein bisschen das. Dann kann, selbst wenn das eine nicht so viel gebracht hat, bin ich nicht ganz allein. Und verstehen Sie, das ist ja ein wichtiger Gedanke. Lassen Sie uns ehrlich damit umgehen. Befürchtungen, Sorgen, Korrekturen. Ist denn nicht bei dem Gedankengang der Missbrauch vorprogrammiert? Also so eine Art Selbstentsagungsprogramm. Damit kann ich ja quasi jede bescheuerte Beziehungskonstruktion noch sanktionieren. Und natürlich wissen Sie, selbstverständlich ist Missbrauch möglich. Jeder gute, noch so heilige, göttliche Gedankengang kann pervertiert werden. Ganz eindeutig. Lass uns ehrlich sein, ganz klar. Nur, alter Satz, Missbrauch hebt Gebrauch nicht auf. Ja, das heißt, ich muss natürlich das wissen, dass solche Gedankengänge schwierig und auch immer wieder in der Kirchengeschichte und in theologischen Welten und seelsorgerlichen Ratschlägen pervertiert worden ist. Ja, aber hebt doch nicht auf, dass ich mir das nehmen lasse, Jesus anzuschauen und von Jesus her konsequent das Leben zu durchdenken, wenn er es mir sogar sagt, dass ich es tun soll. Siehe Johannes 12, 24 bis 26. Das sagt er es mir doch. Andreas, denk das nicht nur für dich, nicht nur für mich, denk das auch für dich. Dann natürlich sind Sie weit hängen geblieben, bis Sie bei den ganzen Zwischenschritten. Vielleicht sind Sie hängen geblieben bei dem Stichwort Selbstliebe und haben gedacht, eigentlich doch kein schlechtes Wort. Und ich muss Ihnen zugestehen, ja. Heute würde ich vielleicht das Thema, damit Sie dann nicht unnötig hängen bleiben, noch ein bisschen schärfer formulieren. Und nicht von Selbstliebe sprechen, sondern vielleicht von Selbstverliebtheit. Oder von Selbstverkrümmung, à la Schleske. Ja, weil Selbstliebe ist ein ganz wesentlicher biblischer Ausdruck. Zu einem normalen, schöpferischen Dasein gehört natürlich eine gesunde Selbstliebe. Selbstverständlich. Ganz klar. Belegstelle, Sie kennen diese wunderschöne Belegstelle vom Start in der Selbstliebe. Das ist in 3. Mose 19, 18, wo das als Vergleichspunkt gesetzt wird für dann auch das Maß der Nächstenliebe und dann in der Bergpredigt für sogar die Feindesliebe. Aber der Grundgedankengang ist natürlich, in dem Sinn ist Selbstliebe nicht auf dem Index, eine gesunde Äußerung meiner schöpferischen Existenz. Das geht hin bis zum Epheserbrief Kapitel 5, wo der Apostel Paulus sagt, wenn es normal und gesund läuft, dann hat niemand sein eigenes Fleisch gehasst. Und Sie wissen, dass da eine ganze Reihe Störungen dann auftauchen können, wenn das anfängt zu passieren. Wenn ich eben gegen mich selbst in dieser Weise agiere. Ja, also insofern, wenn Sie wollen, dürfen Sie die Selbstliebe da oben durchstreichen im Thema und für Ihren Kopf und fehlende Störgefühle, Selbstverliebtheit oder Selbstverkrümmung reinschreiben. Das mag sein. So, jetzt waren wir aber immer noch bei diesen Zwischenschritten. Gehen wir noch weiter? Ja, natürlich. Jetzt kommt da die ganze religiös-säkulare Szene mit rein. Und wenn jetzt die ganze religiös-säkulare Szene mit reinkommt, haben wir mit unserem Thema noch einmal ein völlig neues Feld. Es tauchte natürlich das auf, was wir wahrnehmen, was wir in unserer Kultur wahrnehmen. Wir nehmen natürlich in unserer Kultur so eine narzisstische Grundströmung wahr. Auf die möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Aber diese narzisstische Grundströmung, die ist erkennbar. Aber es gibt ja ein Begriffsfeld aus dem Bereich der Psychologie, was natürlich mit unserem System hier korrespondiert. Das Fachwort lautet Altruismus. Also das, was man normalerweise mit Selbstlosigkeit oder Uneigennützigkeit beschreibt. Und das Phänomen ist, das wissen Sie, denke ich, gut, ich mache da jetzt keinen zu langen Exkurs, dass bis heute es eine erfrischende Diskussion gibt, kann ich absolut verstehen, ob es einen wirklichen Altruismus gibt. Ob nicht tatsächlich auch die Uneigennützigkeit sehr eigennützig ist. Das kommt insbesondere dann zur Geltung, wenn es, schönes Fachwort, es zum reziproken Altruismus kommt. Also der reziproke Altruismus sagt, ich bin jetzt dir gegenüber ganz uneigennützig, damit du später auch ganz uneigennützig zu mir bist. Das ist das Konzept von Elter-Kind-Beziehungen. Katastrophe. Ja? Nach dem Motto, ich war doch in deiner Jugend ganz uneigennützig, habe ganz viel für dich gegeben, ich habe wegen dir nicht studiert, hatte keine Rücklagen und sonst was, habe immer ganz arg verzichtet. Jetzt bin ich der dackelige Rentner und jetzt musst du dich um mich kümmern. Und das wird als Altruismus verkauft. Das ist ja Quark. Ja? Das ist reziproker Altruismus, eigentlich ein schwarzer Schimmel. Ja, das ist natürlich Quark im Quadrat. Das ist nicht uneigennützig, das ist sehr eigennützig, uneigennützig. Gibt es überhaupt eine echte Uneigennützigkeit? Große Frage, sehr große, spannende Frage. Man muss es auch nicht so kompliziert machen. Natürlich kann man immer wieder die Sachen 13 Mal rumdrehen. Dann kommt ja noch das über die Uneigennützigkeit hinausgehende Phänomen der Selbstaufopferung mit all ihren psychologischen Schattenseiten. Das Pelikanmodell, Sie wissen das, dass sich das selbst noch so pickt und das Blut daraus sprudelt, damit dann eben die Jungen noch das hinkriegen. Er gibt sich selbst auf, nach an der christlichen Symbolik ganz wesentlich gewesen für Jesus. Deswegen taucht der Pelikan immer in der christlichen Kultur auf, weil das Modell ist für das Kreuz, selbstverständlich. Aber der psychologischen Aspekt sind die natürlich sehr ambivalent. Ist das Ganze eigentlich nur ein verkappter Egoismus? Also bin ich eigentlich nur so selbstlos, damit ich einen Mehrwert mir erschöpfe in meiner unglaublichen Selbstlosigkeit? Seht doch, wie selbstlos ich bin. Oder ist das nur eine raffinierte Sublimierung? Gibt es ja auch. Ich bin jetzt ganz selbstlos, damit ich auf der anderen Seite dann eben rauskomme entsprechend. Ach, das gibt's alles, das wissen wir. Wir sind einfach ziemlich verquer in unserer Seele. Das ist richtig. So, haben Sie die Zwischenschritte? Und wenn Sie die ganzen Zwischenschritte haben, von wegen innerchristliche Weltenlage, Vorsicht vor Missbrauchsgefahren, komme ich zu kurz, ist das richtig, was nur das Ich betrifft, lande ich dann tatsächlich bei meinem Ich. So, jetzt sind wir also beim zweiten Hauptteil. Und beim zweiten Hauptteil wollen wir uns unser Ich anschauen. Unser Ich, Sie, Ihres, Ich, Meines. Das Ich des Menschen an sich. Und wenn wir das Ich anschauen und vom Jesus-Ich ausgehen, von diesem Jesus-Ich, was wir gerade gesehen haben, göttlich, eine Freude, ein Genuss, einfach unschlagbar, Jesus anzuschauen, dann merken wir natürlich, da hilft jetzt gar nichts, das ist wirklich krass, was ich so als ich zu liefern habe. Das ist einfach so. Der Weg des Ichs, mein Ich und Gott. Erster Gedankengang, mein Ich ohne Gott. Mein Ich ohne Gott. Das müssen wir uns anschauen. Sonst begreifen wir diesen Ideologiewechsel nicht. Es hat sich etwas geändert. Es ist etwas passiert. Es wurde etwas auf den Kopf gestellt. Das, was früher in Anführungszeichen normal war, wurde unnormal und umgekehrt. Früher, geistlich-biblisch gesprochen, vor 1. Mose 3, war mein Ich anders. Wo war mein Ich? wo war ich? Sie kennen diese traumhaften Elementartexte, oder viele von Ihnen kennen diese traumhaften Elementartexte aus 1. Mose 1 und 2. Wir können ja nur noch sehnsuchtsvoll zurückgucken, weil wir vor diese Mauer von 1. Mose 3 ja gar nicht mehr rübergucken können. Wie das war, wenn das Ich des Menschen, wenn das Ich des Adam, wenn das Ich der Eva in einer heilvollen Beziehung zu ihrem Gott und Schöpfer war. Wir kriegen das ja gar nicht mehr in den Kopf. Wir kriegen das nicht mehr in den Kopf. Wir können das nur noch, ja, wie gesagt, wir können das nur noch ahnen, die wir den Verlust des Paradieses ganz tief abgespeichert in unserem genetischen Satz noch haben. Was das bedeutet hat. Und dann ist was passiert. Es ist keine Kleinigkeit passiert. Da sind wir uns schnell einig, oder? Der blöde Apfel, das sowieso nicht da steht. Darum ging es doch gar nicht. Es ging was viel Prinzipielleres. Ich bin raus mit meinem Ich. Ich bin raus mit meinem Ich. Ich habe mein Ich, meine Personität, herausgelöst aus dieser Beziehung mit Gott. Und der Grund für die Herauslösung war eine ganz fiese Kiste. Der Gedankengang war ja, Sie erinnern sich an dieses blöde Vieh, an diese Schlange, an diese dämonische Macht, die da auftauchte. Wenn du mit mir den Weg gehst, du Adam, du Mensch, dann wirst du sein wie Gott. Ich sag's mal in der Sprache unseres Themas, dein Ich wird die Granate. Das wird bombastisch. Das gibt eine Entfaltung. Da ist alles, was du bisher hast, Pipifax gewesen. Wenn du endlich diesen Level erreichst, von dem, der dir diesen Level verbietet. Komm hoch. Erhebe dich. Du arme, kleine, zusammengequetschte Seele von 1. Mose 1 und 2. Erhebe dich. Erhebe dich. Und hat's getan. Der Mensch hat's getan. Der Mensch hat's getan. Das, was das Fachwort, was seitdem die Menschheitsgeschichte bestimmt, in allen Variationen, Finessen und allen Tragödien, ist das Stichwort der Apotheose, der Vergottung. Ich bin raus aus der Beziehung zu meinem Gott, stehe jetzt jenseits der Beziehung und mache mich selbst zum Gott. Das ist es. Ich bin's jetzt. Bisher war ich ja nur dieser kleine, degradierte, in der Beziehung zu Gott eingesperrte Mensch. Aber jetzt hat meine Seele, jetzt hat sie den Entfaltungsraum, der ihr eigentlich gebührt, so hat es mir ja die Schlange versprochen. Jetzt lege ich los. Und Sie wissen was, ich brauche es Ihnen jetzt nicht so eindrücklich beschreiben, das ist nur so depressiv. Was jetzt passiert ist. Es ist das alte Prinzip der Schlange, dass sie etwas verspricht zu geben, was ihr nicht gehört. Und dass sie etwas verspricht, was mir nicht gehört. Und das führt in die Katastrophe. Und jetzt stehen wir seit Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte da, mit unserem von Gott losgelösten Ich, und spüren, natürlich, wir spüren. Was spüren wir in unserem Ich? Ach, so richtig mit der Entfaltung hat es jetzt auch nicht geklappt. So richtig rund war das jetzt nicht. So mein Ich empfindet eine ganz, ganz tiefe Einsamkeit. Das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen. Ich habe einen Verlust. Ich habe nicht irgendwas. Ich habe ihn verloren. Das heißt, in meinem Ich, in meinem losgelösten, von Gott losgelösten Ich, ist ein Minus. ein Minus, das mir niemand und nichts füllen kann. Denn es gibt nur den einen, der es mir füllen kann. Und das ist mein Schöpfer. Aber den habe ich ja gesagt, du bist raus. Das heißt, ich komme mit meinem Ich aus einem biblisch-schöpferischen Denken ohne Gott nie zu einer Stimmung. Ich werde nie rund, es wird nie voll, es ist immer Minus. Und Sie wissen, was passiert, wenn Minus auf Dauer da ist. Ich muss es füllen. Es muss irgendwie was rein. Ich kann nicht darum mit einem Vakuum rumlaufen. Also ziehe ich mir was rein. Und Sie wissen, was wir uns alles reingezogen haben. Natürlich. Manchmal undramatisch, manchmal blöd. Wir haben alles reingezogen. Wo wir machen, das ist unser Gottesersatz. Das bringt's jetzt. Die einen sind rein auf Bedeutung in einer irdischen Existenz und haben sich dann gut gefühlt, wenn irgendwo ihr Schild hing und ihr Face da war und sie wussten, das ist es. Jetzt habe ich mir einen Namen gemacht, jetzt bin ich wer. Die anderen waren glücklich, wenn ihr Konto siebenstellig wurde. Die anderen haben gesagt, natürlich, was ich auf jeden Fall brauche, ich muss toll aussehen, das muss was sein. Die Schöpfung muss was bringen, ich bin Gott gleich, das muss ich zeigen in meiner Muskulatur und wie ich mich da so verhalte. Die Nächsten haben versucht, sie das zu füllen über die Triebhaftigkeit. Natürlich, alles nachvollziehbar. Und ganz viel, lassen Sie uns ehrlich sein, ist in der Banalität gelandet. Leben ohne Gott kann so furchtbar banal sein, so unaufgeregt runtergefahren. Ich finde diesen Satz, es ist ein tragischer Satz, den Jesus gesagt hat. Jesus hat von Menschen gesagt, die außerhalb der Gemeinschaft mit ihm leben, sie essen und trinken und heiraten und lassen sich heiraten. Und wir sagen, oh cool. Und Gott sagt, ist das alles? Ist das jetzt alles? Ist das jetzt alles? Das übrig geblieben? Von dem, den ich mir gemacht habe, auf Augenhöhe mit mir? Lasst uns Menschen machen! Hat die Dreieinigkeit gesprochen und wollte sie und mich in einer personalen Beziehung Gemeinschaft. Wir sagen, nö, machen wir selber. Verstehen Sie jetzt? Das muss man doch mal durchdenken, was da mit dem Ich passiert ist. Das heißt, ich habe einen riesen Minus mir eingefahren, dass ich mit allem Möglichen fülle und das hat eine dramatische Schadensspur. Das sind wir normalerweise wahnsinnig fokussiert, wir hatten das im Römerbrief auch, wahnsinnig fokussiert auf das Endergebnis der Apotheose. Das heißt, es wird äußerlich Vergottungsergebnisse sichtbar in sittlichen Verfehlungen. Ja, da sind wir drauf. Oh, als Christen, oh, schrecklich, die Welt. Ja, ist alles furchtbar, aber das ist doch nur der letzte Rest von dem, was ursprünglich schief lief. Wenn ich raus bin aus der Gottesgemeinschaft, mich selbst in die Mitte stelle, mir selbst die Norm bin, dann rutsche ich irgendwann auch in eine sittliche Entgleisung, Verfehlung unterschiedlichster Art, inklusive ja auch sexueller Verirrung, aber überdramatisieren wir das nicht. Das Hauptproblem war vorne. Wir haben es im Römerbriefkurs so gesagt. Wo fing das Elend vom verlorenen Sohn an? Bei den Schweinen? Nee, das war der Schluss. Wo fing das Elend an? In der Entscheidung, aus dem Vaterhaus rauszugehen. Da fing es an. Das sah noch cool aus. Und das müssen wir begreifen. Unsere Fokussierung auf den sittlichen Rest ist nicht das Hauptthema. Da wird etwas sichtbar. Ja. Aber der Anfang war das Problem. Ich bin raus. Ich bin raus aus der Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt stehe ich da mit einem Riesenminus. Was habe ich noch? Ich habe natürlich, indem ich raus bin aus Gott, keinerlei Verständnis mehr für das Gott so wesentliche Thema der Annahme in Liebe. Ich habe das nicht mehr. Ich bin ein riesen trockener Schwamm, was Liebe angeht. Der Mensch ohne Gott. das, was das Neue Testament als Herzstück hat. Jesus hat dich lieb. Ist die große Minusanzeige seit 1. Mose 3. Ich weiß es ja nicht mehr, ich bin raus. Und indem ich da raus bin, habe ich natürlich dann auch tatsächlich, ganz eindeutig, keinerlei Norm und Respekt mehr. Ich habe meine Rolle verloren. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin und wie sich das gehört. Wo ist eigentlich oben und wer ist denn noch oben? Ist da noch einer oben? Und wie läuft das Ganze? Das heißt, meine Gottesautonomie, führt zu einem dramatischen Ich-Verlust. Geistlich gesprochen enorm wichtig. Gottes Autonomie führt zu Ich-Verlust. Ich denke, ich gewinne und eigentlich habe ich verloren. Ich habe verloren. Wer hat mir das eingebrockt? Römerbrief sagt, zum Glück nicht ich. Das war ja der da. Das war Adam. Der ist schuld. Ja, richtig. Dieses passive, gruselige mit hineingenommen sein, dass ich nie außerhalb des Systems stehe. Ich stehe nie da als Mensch, meinetwegen so bis 12, 13, 14, im neutralen Setting. Und dann kann ich mich entscheiden, mache ich auf Adam oder mache ich auf Christus. Und ich bin immer, das ist der Gedanke, ich bin immer in diesem adamitischen Strom drin. Dafür kann ich nichts. Richtig. Also, seine Schuld. Aber ganz wichtig, gleichzeitig ist wessen Schuld? Es ist meine Schuld. Ich habe jetzt genau in diesem Setting jeden Tag bestätigt, dass ich zu Recht in diesem Setting bin. Das ist ich. So sieht man nicht aus. Die Sprache von Jesus, Sie kennen sie. Matthäus 16. Wer sein Leben sucht zu gewinnen, der wird's verlieren. Jesus hatte eine solche Fähigkeit. Je länger ich Jesus gehöre, desto genialer finde ich das. Mit einem Satz ein Universum zu beschreiben. Ne? Ganz undeutsch. Wir brauchen immer Lexika. Er braucht einen Satz. Wer sein Leben erhalten will, wer sein Leben sucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Der Lebensverlust aufgrund fehlender Christusbeziehung. Irre. Ganz klar, ganz einfach. Gar nicht moralisch im Sinn von, hey du Depp, so einfach nur offenlegend. Schau dir die Existenz an. Und Sie wissen, das ist wichtig, dass wir das sehen. Mein Ich ohne Gott. Und jetzt wird euch der Unterschied noch viel krasser. Er wird noch viel krasser. Ist dieses Ich schön? Hat dieses Ich entfaltet? Hat dieses Ich seinen Höhepunkt, seine Glanzleistung erreicht? Kam es voll zum Zug? Und wir sehen unsere unterschiedlichsten Bemühungen, unser Vakuum hinzukriegen und halbwegs dieses Rest-Ich irgendwie noch zu managen und da halbwegs durchzukommen. Aber es ist alles nur Makulatur. Es sind Marginalien. Und den Kern kriegen wir nicht hin. Wir können den Kern nicht hinkriegen, weil ich kann erst wieder zum richtigen Ich werden, wenn es in eine Beziehung eintritt zu dem, der dieses Ich konstruiert hat. Denn das Ich ist konstruiert mit Schöpfer. Jedes Ich ist konstruiert mit Schöpfer, also inklusiv Schöpfer. Das heißt, es ist immer schon ein Problem, ein Fehler, ein Dekonstruktionsfehler, wenn ich ein Ich versuche, heil, gesund zu machen, ohne Schöpfer. Bleibe ich immer nur in diesem oberflächlichen Bereich. Mit all seiner Hilflosigkeit. Denn ans Eigentliche komme ich ja erst dran, wenn ein Ich sich wieder verbindet mit dem Schöpfer. Und da gibt es eine gute Zwischenstufe. Und die schaffen wir jetzt gerade noch vorm Essen. Der nächste Step, den habe ich genannt, mein Ich unter Gott. Also erstmal mein Ich ohne Gott, das war die eine Welt. Die zweite Welt ist mein Ich unter Gott. Das ist sowohl ein Thema, das nachher für mich gilt, wenn ich in Christus angekommen bin, als auch sehr interessant, das ist auch schon ein Thema, wenn ich noch keine persönliche Jesus-Beziehung habe, aber entsprechend von Römer 1, 18 fortfolgende, eine Resterkenntnis der Autorität und des Vorhandenseins des lebendigen Gottes. Römerbriefkandidaten wissen, worauf ich anspiele. Es gibt vom Denken der Christen her die Revelatio Generalis und die Revelatio Specialis. Revelatio Specialis, Heilige Schrift. Aber wenn man zur Heiligen Schrift kommt und Freude hat an der Revelatio Specialis, endlich kapiert, um was es wirklich geht, kann er ja nur rumdoktern in der Revelatio Generalis. Gott ist barmherzig, es gibt eine generelle Offenbarung. Da muss ich noch nicht Christ sein, da muss ich noch nicht mal die Bibel gelesen haben, habe ich zwei Kanäle der Offenbarung, durch die der lebendige Gott bei mir ankommen kann, wenn ich es denn will. Erster Gedankengang, seine Schöpfung mit allen Varianten, die dazugehören, schafft, wenn ich es denn sehen will, Römer 1, 18 fortfolgende, ein Wissen um die Existenz einer Gottheit. Der Logos, der alles ins Dasein gerufen hat, wie auch immer Sie das dann sehen, da hatten Sie in unterschiedlichen Philosophien, Weltanschauungen, aber immer wieder dieses Durchdenken, auch gerade vom wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen her, landen Sie doch nicht unbedingt irgendwo in einem Nirvana, sondern Sie landen bei dieser immer stärker auftauchenden Frage, wie kam es zu dieser wahnsinnigen Komplexität, mit der wir es zu tun haben? Wie ist das Ganze geworden? Wie ist es entstanden? Wer ist dahinter all den Systemen, die wir da haben? Gott steht dann da. Und die zweite große Größe, die wir haben, durch alle Kulturen, alle Weltanschauungen, alle Völkerwelten durch, ist das, was wir mit diesem zugegebenermaßen nicht ganz einfachen Begriff des Gewissens verbinden. Synaedesis, diese Einrichtung, nicht ganz einfachen Begriff des Gewissens verbinden. Synaedesis, diese Einrichtung in der griechischen Sprache, ein Geschenk Gottes für den Menschen. Ein Kaninchen hat kein Gewissen. Und der Kater auch nicht. Und das Rindvieh gleich gar nicht. Aber Sie haben eins. Sie sind Mensch. Das ist da. Das gehört zu Ihrem Setting. Und da haben Sie eine Kontaktstelle, ja, teilweise verbogen, ja, teilweise schwierig programmiert, ja, alles zugegeben. Aber Sie haben eine Kontaktstelle, die eine Affinität ins Göttliche hinein hat. So sagt es zumindest die Heilige Schrift im Römerbrief 1, 18 fortfolgende. Das innenwohnende Gesetz sagt Ihnen, den Menschen ohne Christus, rote Ampel, grüne Ampel. Vielfach funktioniert sie noch. Teilweise verbogen, zugegeben, aber ist da. So, und über dieser Ebene, seit es die Menschen gibt, in allen Kulturen, Religionen, Weltanschauungen, immer noch ein ansprechbarer Raum da für eine Autorität über mir. Und dann bin ich darunter. Und das ist ganz wichtig, erster Schritt der Heilung. Das ist der erste Schritt der Heilung. Wir dachten damals, das Vieh, ich muss da hoch. Und Gott sagt, wenn du gesund werden willst, dann musst du da runter. Da wirst du gesund, da wirst du heil, da ist dein Ort, da kommt dein Ich voll zur Geltung. Aber das muss man ihm glauben, annehmen, umsetzen. Und ja, es gibt auch im noch nicht christlichen Existenzweise, Sie wissen das, immer wieder Anknüpfungspunkte bei Menschen, wo man merkt, da ist so dieses, ja, es gibt den einen. Da wird unterschiedlich formuliert und tituliert. Und wir hatten hier vor wenigen Wochen einen evangelistischen Gottesdienst. Und der evangelistische Gottesdienst hat dieses Thema gehabt, was in aller Welt tut Gott? Und der Gedankengang war natürlich auch so ein bisschen provozierend gemacht. Also macht überhaupt noch was? Und dann haben wir uns das tatsächlich geleistet. Ich fand das faszinierend. Sind zwei Männer aus unserer Gemeinde, in Langensteinbach ist jetzt nicht so gerade das pulsierte Leben, sind dann zumindest nach Ettlingen, da ist dann schon mehr los, und haben in Ettlingen Leute interviewt. Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Christus haben. Und für mich absolut bewegend war, wie die Majorität der Interviewpartner nicht etwa gesagt hat, lass mich mit diesem Gott in Ruhe, habe ich nichts mit zu tun oder so, sondern die Majorität, ich habe nachher extra noch nachgefragt, ob der das getürkt hat, als ob der eventuell alle anderen rausgestrichen hat, die aus unserer christlichen Sicht zu negativ waren. Er hat es mir wirklich zugestanden, das war wirklich so. Die Majorität der Interviewpartner, inklusive der Männer, oh, Überraschung, ging von einer Existenz dieser Autorität aus und hat sogar, hochinteressant für mich, diese Existenz in Schutz genommen vor den Menschen, die so viel Blödsinn machen. Das fand ich faszinierend. Was das nachher im realen Leben bedeutet, ist ein anderer Gedankengang. Aber erst einmal zu begreifen, der erste Schritt der Heilung, der erste Schritt der Heilung ist, ich bin unter Gott und Gott ist drüber. Biblisches Fachwort, Demut. Demut. Demut, ganz unterschiedliche Definitionen. Sie können ganz unterschiedliche Definitionen hinkriegen. Demut ist in Übereinstimmung sein mit der Setzung Gottes. Das ist eine Definition. Gut? In Übereinstimmung sein mit der Setzung Gottes. Wer setzt? Ich? Nö. Er setzt. Und ich sage, ja. Das ist ein erster Gedankengang. Demut ist jetzt erstaunlicherweise die Kernkompetenz von wem? Von Jesus. Da habe ich gesagt, ach, der muss doch nicht demütig, der ist doch Gott. Und jetzt kommen wir in Matthäus 11 zu diesem unglaublichen Selbstoffenbarungstext, wo Jesus von sich sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Kernkompetenz von Jesus. Power, Macht, oben sein. Kernkompetenz von Jesus. Sanftmütig und demütig. In Übereinstimmung mit der Setzung Gottes, seines Vaters. Was hat der Vater gesagt? Du Sohn, gehst bitte auf diese Welt. Und gehst diesen Weg aus Philipper 2, 5 fortfolgende. Und der Sohn sagt, ja, denn er ist demütig. In Übereinstimmung mit der Setzung Gottes. Hat das seine Seele verbogen, zerrissen, krank gemacht, verkleinert, zerknirscht. Verstehen Sie? Was macht Demut in diesem tiefen geistlichen Sinn? Es führt zur Heilung. Es führt zur Heilung. Der Mensch von 1. Mose 3 wird in einer ersten Stufe wieder ins Lot gebracht. Die Koordinaten kommen wieder an. Ich fange wieder an, da mich einzufinden, wo ich eigentlich hingehöre. Ich bin wieder an der Andockstelle des lebendigen Gottes angekommen. Es kann wieder etwas passieren, was so wesentlich ist, dass meine Seele, mein Ich, wieder zum eigentlichen Ich wird. Es kann wieder geschehen. Ich bin wieder da angekommen. Der nicht demütige Mensch ist der entgrenzte Mensch. Der nicht demütige Mensch ist der Normlose, der Ausufernde, der außerhalb seiner Art und Berufung Lebende. Und das führt nicht zu einer größeren Schönheit und einer größeren Strahlkraft des Menschen, sondern das führt zum Verlust Grenzenlosigkeit, Normlosigkeit, Ausuferndes außerhalb der Art und Schöpfung ist kein Fortschritt, sondern ein Niedergang. Und das wissen Sie aus Ihrem ganz schlichten kleinen Leben. Das können Sie jeden Tag für sich durchbuchstabieren. Da brauchen Sie keinen Psychokurs. Dass in Ihrer kleinen Biografie Grenzenlosigkeit, Normlosigkeit, Entartung, Ausuferung nicht zur größeren Schönheit und Stärke und Entfaltung Ihrer Seele beiträgt. Aber unser Kopf denkt von der Prägung von 1. Mose 3 anders. Grenzen müssen weg. Einschränkungen müssen los sein, weg sein. Mir darf niemand sagen, wo es aufhört. Erst dann kann doch mein Ich wirklich sich entfalten. Und wer halbwegs anfängt, sich selbst zu sehen, weiß, was für ein Denkfehler. Weil es ein Konstruktionsfehler ist. Ich bin anders gemacht. Ich bin in dem Rahmen gemacht, den der Schöpfer mir gegeben hat. Und der erste, tatsächlich der allererste Schritt ist, mein Ich unter Gott. Heilungsvorgang. Und vielleicht haben Sie diesen Heilungsvorgang jetzt nicht nur im noch nicht christlichen Bereich, sondern auch im christlichen Bereich für sich an den unterschiedlichsten Stellen schon erleben dürfen. Dass das einfach gut tut, die Setzung Gottes zu akzeptieren. In Übereinstimmung sein mit dem Schöpfer ist ein unglaubliches Geschenk. Es strömt etwas in Ihre Personalität hinein, was Sie davor so nicht hatten. Dass Sie wissen, da wo ich jetzt gerade zu der Setzung Gottes Ja gesagt habe, das ist gut. Es ist gut. Es ist vielleicht anders, als ich von meiner alten Denkstruktur das wollte. Es entspricht nicht dem Mainstream meiner Kultur. Es ist nicht das, was man mir erzieherisch beigebracht hat. Es ist auch nicht das, was vielleicht zu meiner Weltanschauung ursprünglich gehörte. Aber ich entdecke, ich bin wieder stimmig. Er ist oben, ich bin unten und ich sage, gut, mir geht es gut. So, und jetzt kommen diese Demutschritte, die kennen Sie doch, die die Seele zur Schönheit führen. Diese Demutschritte kommen in den ganz unterschiedlichsten Aspekten. Überall kommen denn diese Demutschritte. Und wenn ich jetzt die sage als, gut, muss ich halt machen, gehört halt dazu, zwingt man mich zu, meinetwegen, bin ich sofort auf der falschen Spur. Habe ich es nicht kapiert? So genau da ist das Geheimnis, wo ich verstehe, Andreas, es geschieht ein heilender Vorgang. Es ist ein geistlicher Vorgang. Du kommst wieder in die Ordnung. Du kommst in Übereinstimmung. Es tut deinem Ich gut. Wollen Sie zur Entfaltung kommen, kommen Sie in die Demut. Ganz eindeutig. Wollen Sie das Fächerfeld? Sie haben das Fächerfeld vor sich. Es fängt schon damit an, wie der Allmächtige Sie ins Rennen geschickt hat. Es ist eine Frage der Demut, Ihre Setzung in der Schöpfung zu bejahen. Ganz elementar. Man nimmt übrigens der nachfolgenden Generation diese Selbstverständlichkeit, die eigentlich angelegt ist. Und wir müssen neu wieder die nachfolgende Generation ermutigen. Als einen ersten Schritt heilvoller Demut, schöpferische Setzung anzunehmen. Wer bin ich? Das bestimme ich. Nein. Heilvoll ist, ich lasse es bestimmen. Er hat es bestimmt. Und ich bejahe meine Bestimmung und es geht mir gut. therapeutisch lange dauern, aber die Grundlage, diesen geistlicher Vorgang, verstehen Sie, ein geistlicher Vorgang. Sonst bleibe ich einfach auf einer ganz anderen Ebene. Ein geistlicher Vorgang. Das bestimmt natürlich auch letztendlich meine Ethik, meine ganz zentrale Ethik, je nachdem, wie viel noch bei den Menschen vorhanden ist, an Ethik à la 2. Mose 2, parallel 5. Mose 5. Dass ich weiß, meine Existenz wird gelebt in Verantwortung vor Gott. Wer bestimmt? Er bestimmt. Und was ich tue, tue ich in Verantwortung vor Gott. Ist das gut? Ja, das ist gut. Das ist gut. Das tut mir gut. Dann können Menschen neben mir überleben. Denn ich weiß schließlich, die stehen auch vor ihm und ich habe nicht nur die Vertikale, sondern auch die Horizontale. Und gleichzeitig weiß ich, was in meinem Leben der lebendige Gott will. Heilvoll, die ethischen Themen, die gesellschaftspolitischen Themen, die ökologischen Themen, überall, merken Sie es, überall. Der erste ganz, ganz, ganz wesentliche Schritt ist Demut. Ich stehe unter Gott. Sie wollen eine volle, schöne, strahlende, herrliche, kraftvolle Seele und ein Ich haben. Dann ab in die Demut. Ist das spannungsgeladen? Ja. Ist das eine andere Denke? Ja. Ist das biblisch? Ja. Haben viele von uns das erlebt? Ja. Erster ganz wichtiger Schritt, damit ihr Ich strahlt, ist unter Gott, Andreas, unter Gott. Da gehörst du hin, da kannst du leben, da geht's dir gut. So, jetzt haben wir den zweiten Schritt. Und jetzt natürlich, das ist ja jetzt kein Geheimnis, braucht es, darf es das geben, einen dritten Schritt. Also mein Ich ohne Gott, beschrieben, mein Ich unter Gott, erster therapeutischer Vorgang, wunderbar. Ganz wunderbar. Hört nie auf. Hört auch nie auf. Dritter Schritt natürlich jetzt klar, wenn mein Ich bei und in Gott, bei und in, das sind die Formulierungen, die bei Paulus auftauchen, bei und in Gott ankommt. Wenn mein Ich bei und in Gott ankommt. Das ist natürlich jetzt der Traum. Das ist natürlich jetzt der Traum. Ich weiß, dass ganz viele von Ihnen das erlebt haben. Dass ganz viele von Ihnen das erlebt haben. Dass Sie mit Ihrem Ich, mit all seinen Konstruktionen, all dem, was so dazugehört, mit Ihrem Ich, mit all seinen Sehnsüchten, Entwicklungspotenzial, Möglichkeiten und Wünschen und Gedankengängen, mit Ihrem Ich, mit all seinen Schmerzen, seinem Vakuum, seiner Not, seiner Sünde, wenn Sie mit Ihrem Ich tatsächlich bei dem ankommen, der mehr Ihnen gibt, als 1. Mose 1 und 2 gab. Sie und ich rutschen nicht, das wäre schon fantastisch, wenn es eine Art Rekapitulatio gäbe, also eine Art Wiederherstellung des Ursprungszustandes, wären wir ja schon überglücklich. Aber es gibt mehr als 1. Mose 1 und 2. Es gibt ein Vaterhaus. Es gibt einen Jesus, es gibt die Reinigung des Schadens ihrer Seele und es gibt vor allem eines, es gibt endlich, 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 endlich genug Liebe für ihren Schwamm. Endlich genug Liebe. Römerbrieffraktion, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ausgegossen ist wer? Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Und das, was da steht, ist nicht einmal so ein kleiner Schluck. Und jetzt schön aufteilen. Sondern es ist ein iterativer Vorgang, sagt die griechische Sprache. Das fließt. fließt und fließt und fließt und fließt und fließt. Sie können das gar nicht alles aufnehmen. Jeden Tag haben Sie zu viel Liebe. Zu viel Liebe. Und dann merken Sie, das ist der entscheidende Schlüssel für die Entfaltung eines Ichs. So ist ein Ich gemacht. Ein Ich besteht nicht in der Selbstliebe. Ein Ich besteht letztendlich in der mir zugefließenden Gottesliebe. Darin kommt mein Ich zu seiner Schönheit. Erst im Geliebtsein, erst im Geliebtsein kommen Sie zum Höhepunkt Ihres Ichs. Vorher sind Sie ja immer deppig allein. Und suchen, suchen und suchen, dass Sie was da reinkriegen, was irgendwie diesen Hunger stillt. Und jetzt sind Sie in einem Pool der Liebe, jeden Tag unterwegs und wissen, nie mehr, nie mehr, nie mehr wird mir das weggenommen. Dass Jesus dasteht und sagt, ich habe dich so sehr lieb. Und wir sagen heute auch wieder, ja, verhause ich dich auch morgen? Auch morgen. Römerbrief, erinnern Sie sich? Ich bin gewiss, ich bin gewiss, ich bin gewiss, ich bin gewiss, ich bin absolut davon überzeugt, Ende von Römer 8, dass nichts, nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich hoffte sehr bei meiner Vorbereitung, dass ich bis dahin komme, bevor Sie Ihr Mittagessen brauchen. Ja, so, mit Römer 8 lasse ich Sie in das Mittagessen und nachher machen wir natürlich da weiter. Das ist ja klar, das ist ja eindeutig. Ja? Da steigen wir ein. Jetzt ist mein Ich natürlich in einer total anderen Rolle. Was mache ich jetzt mit diesem neuen Ich und wo ist das Alte? Ja, wo ist das Alte? Das ist eine spannende Frage. Also, heute Nachmittag, 13 Uhr, hier Fortsetzung. 12 Uhr haben wir drüben Mittagessen. Danke für Ihre Konzentration.